Guten Abend. Es ist Dienstag, der 22. Mai und damit der vierte Dienstag im Mai, genau. Deswegen ist es Zeit für das Penta-Radio und dabei soll es heute um was gehen, was offensichtlich gerade einer ganzen Menge Leute Kopfzerbrechen bereitet. Und wir werden versuchen, das chaotisch einzuordnen, nämlich die EU-Datenschutzverordnung, die am Freitag für euch in Kraft tritt. Und wer ist denn heute hier alles so im Studio?
Aus der linken Ecke, aus Freiberg, unser altbekannter Mitstreiter Simon, der uns gerade angekündigt hat.
Aus der anderen linken Ecke?
Zu der anderen linken Ecke sitzen, bitte selbst euren Namen sagen.
Der Joe.
Und die Summer.
Und an der Technik ist wie immer der Honky.
So viele Regler.
Genau, bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, haben wir noch ein paar kleine News. Nämlich genau. Zum Beispiel, wie gesagt, alle Dienste, die ihr nützt, müssen jetzt demnächst EU-datenschutzkonform sein. Und Facebook hat eure Zustimmung dazu gleich mal mit was anderem verbunden. Nämlich hätte es nicht gerne nur eure Zustimmung zu den neuen Datenschutzregeln, sondern würde gerne auch noch zu eurer Sicherheit Gesichtererkennung aktivieren. Natürlich nur, dass niemand böse Profile von euch erzeugt.
Wollte ich gerade sagen, Simon, das ist doch total praktisch, wenn die Gesichter aller meiner Freunde bei Facebook vorhanden sind, oder? Dann brauche ich die endlich nicht mehr selber binden und dran taggen. Eigentlich nicht schlecht, oder?
Naja, das ist super praktisch.
Das Problem ist natürlich, dass da die Freunde nicht zwingend eingewilligt haben, dass es da auch Profile gibt von Leuten, die das definitiv nicht wollen oder auch gar nicht bei Facebook sind. Das kann alles Facebook nicht ganz sicherstellen und deswegen ist sowas natürlich problematisch.
Aber inzwischen, nachdem sich einige Leute beschwert haben, kann man jetzt tatsächlich relativ einfach die Option auswählen, dass man diesen Neuerung nicht haben möchte. Dann haben wir noch eine, sagen wir mal, positive Nachricht zu Facebook, nämlich der Herr Zuckerberg hat ja jetzt gerade Aussagen geübt, nämlich vor dem US-Senat. Und jetzt fühlt er sich offensichtlich auch dazu befähigt, vor dem EU-Parlament auszusagen.
Und das hat er heute gemacht, oder?
Hat er das heute schon gemacht?
Heute.
Oh, dann habe ich...
Summer hat uns das vorhin vorgelesen. Er zeigt wohl Reue, oder wie kannst du das zusammenfassen? Schon eine Idee? Er zeigt Reue, hat er sich entschuldigt. Naja, also es war wieder das Übliche, was Zuckerberg so macht. Er wurde wohl diesmal härter befragt als vom amerikanischen Senat.
Oho.
Und das... ja, sind wohl mehr als zwei gute Fragen geworden, deswegen.
Alles klar, dann muss ich das wohl nachher noch angucken.
Es soll irgendwie alles sicherer werden.
Alles wird sicherer.
Das ist ja auch das Hauptproblem bei Facebook, dass es unsicher ist.
Deswegen, wenn wir gerade bei der Sicherheit sind, können wir da gleich zur nächsten Meldung gehen. Es ist nämlich alles unsicher. Alle Verschlüsselung ist kaputt. Benutzt die nicht mehr, ja? Tut es, deinstallieren. Hat zumindest
das BSI gesagt. Das Bundesamt für Informationssicherheit in Deutschland.
Auch Heise hat das gesagt und war wahrscheinlich da ein bisschen übereifrig.
Ja, also ihr habt das vielleicht mitgekriegt. Letzte Woche gab es da ein bisschen Panik, dass jetzt alles kaputt ist und so weiter. Aber letztlich stellte sich heraus, dass es sich eigentlich nur um wenige bestimmte Plugins handeln, die offensichtlich die Verschlüsselung nicht ordentlich umsetzen und nicht, dass die Verschlüsselung kaputt ist.
Mit Enigmail 2.0 und Thunderbird war übrigens auf der sicheren Seite. So waren zumindest die Experten sich am Ende sicher.
Also die eigentliche Verschlüsselung, die funktioniert nach wie vor. Das Problem, soweit ich es verstanden habe, war, wenn der Empfänger der verschlüsselten Nachricht das entschlüsselt und dann das unverschlüsselt nochmal an den ursprünglichen Sender oder jemand anderes sendet, dann kann es je nachdem, wie das Plugin konfiguriert ist, wie der Mail-Client konfiguriert ist, wenn zum Beispiel aktiv Inhalte erlaubt sind oder HTML-Mails möglich sind, was eigentlich in jeder guten Anleitung steht, dass man das nicht machen soll, dann konnte an einen weiteren Empfänger, an den diese Nachricht dann unverschlüsselt weitergesendet wurde, natürlich der unverschlüsselte Inhalt gesendet werden.
Der ganze Bug hatte natürlich wieder einen Namen. Mit dem Namen eFail wurde er angepriesen und hatte natürlich sein eigenes Logo und Webseite, wie das mittlerweile jede gute Sicherheitslücke von sich braucht, um als Sicherheitslücke zu gelten. Um nicht zu lange auf dem Thema sitzen zu bleiben, würde ich vorschlagen, wir gehen weiter zur nächsten Meldung. Dort steht, Google ist jetzt nicht mehr böse. Was bedeutet denn das?
Na, irgendwie gab es in den Google-Verhaltenskodex jahrelang die Zeile Don't be evil, also sei nicht böse. Und die wurde jetzt wohl in der letzten Revision entfernt, weil niemand wohl so genau wusste, was denn das jetzt genau sein soll.
Ja, und das Ganze ist still und heimlich. Und dazu kommt noch, dass Anfang April mehr als 3.100 Google-Mitarbeiter gegen das Militärprojekt Maven protestiert haben. Da handelt es sich um ein KI-Projekt, wo Google seine Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz für militärische Zwecke nutzen möchte. Und da gab es im Rahmen dieser Proteste häufig den Bezug auf dieses Google-Firmenmotto, Don't be evil.
Ah, okay, da wussten die Mitarbeiter wohl doch, was das bedeutet.
Da wussten einige Mitarbeiter dann doch, was die Firma sich offiziell auf die Fahnen geschrieben hat. Und eventuell gibt es da einen Zusammenhang. Nachweisen lässt sich natürlich nichts, aber plötzlich ist dieses Motto still und heimlich verschwunden.
Ja, das ist doch super. Das macht man doch immer, wenn man ein Problem hat, einfach die Regeln anpassen. Praktisch. So, dann kommen wir zu einem Datenschutzaktivist, Max Schrems, Jurist aus oder Jurastudent, ich bin mir nicht sicher, ob er inzwischen fertig ist, aus Österreich, der immer fleißig Facebook verklagt hat und der hatte wohl jetzt wieder mal Probleme mit Facebook.
Ja, und zwar wurde sein Profil quasi gesperrt, solange er nicht den neuen Datenschutzbestimmungen entspricht, beziehungsweise nicht die neuen Bedingungen von Facebook akzeptiert. Warum das genau schlecht ist und warum das genau gegen die neue Datenschutzgrundverordnung verstößt, werden wir dann nachher noch klären. Aber das war wieder ein typischer Facebook-Akt, genau dem größten Gegner dieses Futter zu bieten, dass er das publik machen kann. Und ja, es war einfach ein beständiges Bild, was Facebook da liefert, trotz Entschuldigungen und alles wird besser, Versprechen von Zuckerberg in den verschiedenen politischen Gremien.
Dann haben wir noch eine kleine Scherzmeldung.
Einen kleinen Lacher am Rande hat sich die CDU in Hannover erlaubt. Nämlich verschickte diese anlässlich der Datenschutzgrundverordnung eine E-Mail an ihre Mitglieder und erläuterte darin halt, wie sich weiterhin der Newsletter verhalten wird. Leider hatte sie dabei alle 900 Empfänger im CC. Das heißt, jeder konnte öffentlich sehen, an wen dieser Newsletter geschickt worden ist. Und das natürlich deswegen ein Lacher, weil das natürlich laut Datenschutzgrundverordnung natürlich strengstens verboten ist, diese Daten mit jedem zu teilen. Gut. Damit sind wir durch die News durch. Ich würde vorschlagen, wir hören uns eine kleine Musik an und treffen uns danach hier wieder zur richtigen Thematik. Bis gleich. Thank you.
jetzt geht's also los mit der EU-Datenschutzverordnung. Das, muss man sagen, ist ein umfassendes juristisches Thema. Das heißt, alles, was wir hier sagen, ist unsere Meinung und unsere Einschätzung. Unser Wissensstand. Das ist keinerlei Rechtsberatung. Ja? Beruft euch nicht darauf, das haben die Menschen im Penta-Radio gesagt. Das hilft euch vor keinem Richter. Aber trotzdem können wir natürlich hier weitermachen. Und da habe ich gehört, in den letzten Tagen haben einige Leute E-Mails erhalten. Was haben die denn für E-Mails erhalten?
E-Mails mit dem Titel Important Updates, Google Analytics Data, General Data Protection Regulation, Update our Terms of Service, wir müssen unsere Geschäftsbedingungen ändern, ab dem 25.05. wird alles besser. Also wer sich gewundert hat, warum es gerade zur Zeit genau diese Welle an E-Mails gibt, der braucht nicht verzweifeln, denn dann ist man hier genau richtig an dieser Stelle. Wir werden das nämlich erklären. Es hängt im Wesentlichen mit der Datenschutzerklärung oder der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, DSGVU.
VO.
VO, zusammen. Doch, aber was ist Datenschutz?
Ja, in dem Moment ist mein Pad weg. Sehr schön. Dann machen wir das freihand. Daten, oh danke, jetzt kriege ich hier ein weiteres Pad rübergereicht. alles nicht Pets so leicht mit der modernen Technik.
Wir hätten es auch auf Papier machen können, aber Bäume tun uns auch leid.
Ja, worum geht es bei dem Datenschutz? Es geht darum, die Person, über die Daten gesammelt werden, zu schützen. Daten fallen immer mehr an und haben verschiedene Jurisdiktionen irgendwann erkannt, dass man Menschen und deren Daten schützen soll. Sehr prominent war das in Deutschland 1983 mit dem Volkszählungsurteil. Wenn du hier weiter scrollst. sorry. Genau. 1983 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass sich aus dem Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes aus der... Ich mach mich nervös, wenn du da chippst, sorry.
Seid lieb zueinander. Es ist das erste Mal am Radio, hoffentlich nicht das letzte Mal.
Nein.
Die Datenschutzgrundverordnung, also was ist Datenschutz? Es geht um den Recht der Daten eines Menschen. Was für Daten fallen in dem Alltag an? Also welche Daten sind denn zum Beispiel schützenswert oder... Warum macht man das Ganze?
Sämtliche, ständig, wenn wir im Internet unterwegs sind, hinterlassen wir Daten. Das sind IP-Adressen, das sind Logins, über Fotos sind wir identifizierbar. Und jedes dieser Daten hinterlässt Informationen über uns, die... für Zwecke genutzt werden können, die legitim sind, aber genauso auch für andere Zwecke später missbraucht werden können, die vielleicht gar nicht in unserem Interesse sind.
Zwei Themen der letzten Sendungen können uns dazu einfallen. Ein Thema war Cambridge Analytica, wo wir über den Datenschutz, über den Datenmissbrauch von öffentlichen Daten gesprochen haben. Ein anderes Thema war DNS mit 999, wo es darum ging, jedes Mal, wenn ich eine Webseite aufrufe, muss diese Adresse ja übersetzt werden in ein maschinenlesbares Format. Und auch diese Information war sehr, sehr heiß diskutiert, wenn es darum geht, wer darf mit diesen Daten etwas machen.
Auch in unserer verlorenen Sendung vom Februar über The Internet of Things ging es um sehr viele Geräte, die Daten zum Beispiel über ihren Besitzer erzeugen, zum Beispiel Staubsaugroboter, die quasi ein Grundriss der Wohnung erzeugen und so weiter.
Den nach China gesendet haben, wenn man den nicht richtig betrachtet hat. Also zum Datenschutz Beispiel. Geht uns alle an. Datenschutz ist etwas sehr Wichtiges und es ist so wichtig, dass die Europäische Union sich jetzt dran gemacht hat, das in ein Gesetz oder in eine Verordnung zu gießen. Was ist der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung und Gesetz und wie hängt das alles zusammen?
Na, das ist eigentlich erstmal ganz einfach. Eine Verordnung,
Genau, also eine Richtlinie, das ist eine Handlungsvorschrift einer Institution, aber das ist halt kein förmliches Gesetz. Und bei einer Verordnung, also wir haben ja jetzt hier eine EU-Verordnung, und das ist also ein Rechtsakt, der nach seiner Verabschiedung in den Mitgliedstaaten unmittelbar zur Geltung kommt. Das heißt, diese Richtlinie oder hier im besonderen Falle diese EU-Verordnung, die muss also erst jetzt nicht noch in nationales Recht umgewandelt werden. Und das Stärkste und Größte, was wir darüber noch haben, ist das normale Gesetz. Und das ist halt ein formelles und materielles Recht. Und das ist eine Rechtsnorm.
Das heißt, es ging los am 24. Mai 2016, wo die Richtlinie der Europäischen Union zustande gekommen ist. Dann ist der nächste Termin jetzt der kommende Freitag. Also für alle, die uns in der Zukunft hören, das ist der 25. Mai 2018, wo die Richtlinie zur Anwendung kommt, nämlich als Verordnung, nachdem die Abmahnanwälte quasi lange drauf gewartet haben, worauf die Gesetze lange gewartet haben. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Am 25.05. tritt die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. DSGVO haben wir schon erklärt, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Wenn euch wundert, GDPR liest man da auch manchmal dazu. Das ist die General Data Protection Regulation. BDSG, ganz kurz noch, ist das Bundesdatenschutzgesetz. So, das sind die wichtigsten Abkürzungen, die in dem Kontext auftreten. Doch die DSGVO besteht aus vielen, vielen Teilen, nämlich um genau zu sein aus 99 Artikeln. Die wieder 99 Artikeln in 11 Kapiteln angeordnet sind. Diese können durchaus den Umfang von mehreren Seiten jeweils annehmen. Dazu kommen 173 Erwägungsgründe, das heißt, das sind so Texte, wo der Gesetzgeber versucht, den Hintergrund hinter den Gesetzen zu erklären, sodass spätere Rechtsdeutungen auch von den Gerichten einfacher vollzogen werden können. Also wir werden darauf noch zurückkommen, auch einige dieser Erwägungsgründe sind sehr wichtig für die täglichen und für die praktischen Anwendungen der DSGVO im Alltag. Dann gab es noch etwas, was ich noch nicht so durchschaut habe, 3100 was, Joe?
Änderungsanträge. Die Richtlinie wurde ja sehr lange diskutiert im ETRI-Ausschuss, bevor sie,
Libre.
Libre-Ausschuss, genau, des EU-Parlaments, bevor es verabschiedet wurde. Und da gab es außerordentlich viele Änderungsanträge, natürlich von beiden Seiten. Sehr prominent waren die NGOs, die sich in unserem Interesse für die Bürgerrechte, für Datenschutz einsetzen, Bits of Freedom und ETRI. Es gab einige Abgeordnete von den Piraten und den Grünen, die sehr prominent hervorstachen durch sehr viele Änderungsanträge, um Datenschutz restriktiv in dem Interesse der Bürger umzusetzen. Auf der anderen Seite gab es aber auch sehr viel Lobbyarbeit von sämtlichen großen Unternehmen, die sich nicht einschränken lassen wollten.
Ja, und insbesondere der deutsche EU-Abgeordnete Jan-Philipp Albrecht von den Grünen war ja auch Berichterstatter für das EU-Parlament. Das heißt, der musste sozusagen immer die ganzen Gesetzesanträge zusammenpacken und dann die Verhandlungen auch mit der Kommission und dem EU-Rat führen.
Und hat auch selber sehr viele, sehr sinnvolle Anträge eingereicht.
Gut, um den Rahmen voll zu machen, dass der Europäische Datenschutzgrundverordnung lässt es auch zu, dass Mitgliedstaaten diese Gesetze weiter ausformulieren und deutlicher für den aktuellen Rechtsbestand in dem jeweiligen Land machen. Dieses nennt sich dann wiederum Bundesdatenschutzgesetz bei uns, sind im Wesentlichen 84 neue Paragraphen, die dazugekommen sind. Das heißt, das alte wurde abgeschafft, ein neues wurde geschaffen, was im Wesentlichen die Datenschutzgrundverordnung ergänzt, aber weder nach oben oder nach unten schwammiger macht, sondern im Wesentlichen wirklich nur erklärt, wie die Gesetze der Europäischen Grundverordnung gemeint sind. Also es ist explizit vorgeschrieben, dass diese Gesetze nicht Teile wieder aufheben dürfen oder Teile noch schärfer definieren dürfen. Also.
Ja, und in einigen Artikeln war sozusagen auch noch Spielraum, wo explizit gesagt war, dass dort der nationale Gesetzgeber eine Regelung im Sinne des Gesetzes schaffen oder der Verordnung schaffen kann.
Gut, das heißt, wir haben jetzt ein ziemlich dickes Buch aus ziemlich viel Gesetzestexten, die in der gesamten EU gelten, und zwar ab dem 25.05. Worum es in diesen Gesetzestexten nun genau geht, werden wir gleich nach einer kleinen Musik klären. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
Nachdem wir jetzt schon die Abkürzung und alle möglichen Dinge gehört haben, was denn mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu tun hat, wollen wir jetzt uns in die Tiefe begeben. Und wenn es um Datenschutz geht, müssen wir uns natürlich als erstes fragen, was sind denn jetzt diese personenbezogenen Daten, die da geschützt werden sollen?
Also personenbezogene Daten sind, ich lese jetzt mal den Gesetzestext vor, alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder zu identifizierbare natürliche Person, im Folgenden betroffene Person, beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie einen Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, psychologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind und identifiziert werden kann. So, das heißt, ein Name ist ein eindeutig personenbezogenes, personifiziertes Information. Es sei denn, man heißt Hans Schmidt und es gibt noch 5 weitere Hans Schmidts in derselben Straße, aber auch da gibt es ja zusätzliche Informationen, die dazu gelten. Ist denn Joe oder Summer ein personenbezogenes Datum? Was denkt ihr? Was würde Joe oder Summer dazu sagen? Sind Pseudonyme personenbezogene Daten?
Sie sind im Zweifelsfall personenbeziehbar.
Genau, in dem Moment, wo man weiß, wer damit gemeint ist oder man den Login-Daten einem Gerät zuweisen kann oder überhaupt Informationen zusätzlich zu diesem Namen vorliegen. Dann.
Oder man weiß, wann sie wo in welchem Studio sitzen.
Zum Beispiel, welche IP-Adresse sie im Internet haben. Also wenn sich eine Summer oder ein Joe bei uns auf der Webseite einloggen, dann wissen wir schon mal, dass dieser Computer mit der Person verknüpft ist. Sind denn Cookies personenbezogen? Was sind eigentlich Cookies, Simon? Du weißt doch sowas.
Cookies sind kleine Textdateien, die sich im Browser des Nutzers verstecken und die kommen im Prinzip von dem Server einer Webseite, die der Browser besucht hat und die speichern im günstigsten Fall so Dinge wie, naja, der Nutzer möchte die Internetseite gerne auf Englisch sehen oder so. Das ist im günstigsten Fall. Im ungünstigsten Fall machen die noch mehr Dinge.
Ja, häufig wird eine ID gespeichert, eine Kennziffer, die erstmal zufällig aussieht. Aber da diese Nummer bei der nächsten Verbindung des Nutzers über den Browser an den Server wieder gesendet wird, kann der Server auf diesem Weg die Person wiedererkennen, identifizieren. Und genau da sind wir wieder bei personenbeziehbaren, bei personenbezogenen Daten.
Das heißt, fast alle Daten, die einen Bezug zu einer Person haben oder zu einer Person haben könnten, sind personenbezogen. Und personenbezogene Daten sind, wie wir aus dem langen Text oben gelernt haben, nämlich dem Artikel 4 der Datenschutzgrundverordnung, schützenswert. So. Das heißt, wenn man so einen Datensatz bearbeiten möchte, der personenbezogen ist, braucht man bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, nämlich die sogenannten Erlaubnistatbestände aus Artikel 6. Was ist ein Erlaubnistatbestand?
So, da komme ich mal noch ein Erlaubnistatbestand, um das jetzt mal noch ein bisschen juristischer zu machen. Das ist nämlich immer ein Rechtfertigungsgrund. Das heißt, es ist erstmal grundsätzlich alles verboten, außer es gibt so einen Erlaubnistatbestand, also außer ich habe eine Rechtfertigung, um sozusagen eingreifen zu können. Und den bekomme ich aus Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung. Und da sagt Honke jetzt nochmal
was. Das einfachste Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann, ist, wenn die betroffene Person der gesamten Geschichte einwilligt. Also wenn man zulässt oder erlaubt, dass die persönlichen Daten verarbeitet werden. Zum Beispiel,
ich möchte diesen Newsletter abonnieren.
Dann ist das grundsätzlich nötig, dass derjenige die E-Mail-Adresse von mir hat und diese auch speichert und auch später weiter benutzen darf, nämlich immer dann, wenn er eine E-Mail verschicken möchte, die diesen Newsletter beinhaltet. Doch um zustimmen zu können, muss man gerichtlich mündig sein, das heißt nicht seine Mündigkeit aberkannt bekommen haben oder zumindest das 16. Lebensjahr erreicht haben.
Ja, 16.
Wenn man da drunter ist, dann braucht man die Zustimmung der Eltern. Das heißt, gerade jetzt eben, wer sich daran erinnert, dass WhatsApp das 16. Lebensjahr voraussetzt zur Nutzung des WhatsApp-Services, das hängt wohl auch damit zusammen. Das heißt, wenn ihr unter 16 seid und WhatsApp benutzt, habt ihr hoffentlich eure Eltern gefragt und die haben euch das genehmigt. Das Problem bei solchen Sachen ist, jeder, der bei WhatsApp unter 16 war und vor der entscheidenden Frage stand, ob er 16 ist, sowas ist schwer nachprüfbar. Das heißt, nichts hindert einen 15-Jährigen oder eine 15-Jährige daran, dort einfach auf Ja, ich bin über 16 zu klicken. Das heißt, auch da ist es schwierig, das nachzuweisen. Sehr, sehr, sehr wichtig ist es aber, wenn besondere Arten von personenbezogenen Daten eine Rolle spielen. Das heißt, wenn es um zum Beispiel die Religion geht. Also jeder Arbeitnehmer weiß das. Die Religion spielt eine Rolle bei der Abrechnung der Steuer. Je nachdem, welcher Religion man angehört, zahlt man entsprechend Kirchensteuer. Das heißt, die Information, welcher Religion man angehört, muss man seinem Arbeitgeber geben. Die Biometrik ist halt eine Sache, die Genetik ist eine Sache, die Sexualität, die Gesundheit, das sind alles besondere Arten der personenbezogenen Daten, die halt besonders schützenswert sind. Wie sieht's aus mit Fotos, Simon? Du hast dich da vorbereitet.
Fotos sind personenbezogen und sind besonders schützenswert.
Na, weil sie die Biometrik beinhalten, die Genetik, genau. Die ethnische Herkunft im Zweifel, das sind so Sachen, die sind schützenswert, ja?
Genau, und das gibt es auch schon länger, dieses sogenannte auch Recht am eigenen Bild. Da gab es, glaube ich, auch vor Jahren mal eine Scheidung. Als Jurastudent lernt man das auch im Jurastudium schon relativ früh. Das ist sozusagen der Fall Prinzessin Caroline von Monaco. Die hat mal mit der Bild-Zeitung geklagt und hat da auch damals gewonnen, sozusagen das Recht am eigenen Bild. Es dürfen da nicht immer Paparazzi sozusagen ihr auflauern und das ohne ihre Einwilligung veröffentlichen.
Eine Sache, die wir gerade in den News hatten mit unserem Herrn Schrems, oder wie hieß er?
Ja.
Der Herr Schrems hatte nämlich genau das Problem, was wir jetzt gleich erklären werden. Es gibt das sogenannte Kopplungsverbot. Das heißt, die Einwilligung muss freiwillig sein, darf also nicht Vertragsvoraussetzung sein. Das heißt, wenn ich bei Facebook bin und die mir eine neue Datenschutzgrundverordnung vorsetzen oder ich bestimmten neuen Bedingungen zustimmen muss, wie zum Beispiel der Gesichtserkennung, dann darf das nicht daran gekoppelt sein, ob ich dem zustimme, sondern es muss weiterhin möglich sein, den Dienst zu benutzen. Und das war oben in der Meldung eben nicht der Fall. Er konnte nicht mehr seine News einsehen, er konnte nicht mehr mit seinen Freunden kommunizieren. Er hat einfach den kompletten Service, egal auf welchem Gerät, von Facebook eingestellt bekommen, solange er da nicht weiterhin zugestimmt hat. Und das ist das sogenannte Kopplungsverbot. Das heißt, so ein Fall darf eigentlich nicht eintreten. ab dem 25.05.2018.
Deswegen haben sie das vielleicht vorher gemacht.
Kann sein. Genau, ein weiterer Erlaubnistatbestand, über den wir reden können, ist, wenn ich zum Beispiel bei einem großen Versandhändler etwas kaufe und der soll mir etwas nach Hause liefern, dann ist das eigentlich nur logisch, dass dieser Vertragshändler quasi das einem Speditionsdienstleister weitergibt, also zum Beispiel der Post oder DHL oder Hermes oder allen anderen bunten Versendungsfirmen, die es da so gibt. Das heißt, wenn es für die Verarbeitung und die Erfüllung des Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, dann darf man auch die Person, die Daten weitergeben und auch halten. Das heißt, wenn ihr eine Pizza bestellt, dann muss der Pizzalieferant wissen, wohin er die liefern soll. Und in der Zeit, wo er das quasi zustellt, darf er diese Daten verarbeiten. Wie das dann danach ist, benötigt wieder eure Zustimmung. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo er vor eurer Tür steht und euch die Pizza in die Hand gedrückt hat und das Geschäft zu Ende ist, darf er diese Daten und braucht er auch diese Daten.
Genau, aber dann stellt sich die Frage so, ob der Pizzadienst denn jetzt ein Kundenkonto eröffnen muss und da beobachten muss, was ihr denn immer so für Pizza bestellt und ob ihr die immer Freitagabend bestellt oder so. Das ist eigentlich schwierig, weil ihr habt ja eigentlich nur einen Vertrag gemacht, dass der euch Pizza liefert und dazu muss der eigentlich nicht wissen, wie oft ihr Freitagspizza isst.
Genau, dass euch eine Pizza liefert, nämlich die konkrete, die ihr gerade eben bestellt habt. Alles andere steht dann in den AGB-Klauseln und wer sich mit dem AGB-Recht ein bisschen auskennt, weiß, dass da halt nichts Überraschendes drinstehen darf. Das heißt, nur vernünftige Aspekte der Vertragserfüllung sind davon gedeckt und weitere Sachen müsstet ihr dann wieder zustimmen oder die müssten halt andere Erlaubnistatbestände erfüllen. Ein weiterer Erlaubnistatbestand ist, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich. Zum Beispiel, wenn ihr eine Steuererklärung macht oder ein Unternehmen seid, dann ist es zwingend notwendig, dass ihr eure alle steuerrelevanten Daten und Abrechnungen und Kassenzettel und etc. alles 10 Jahre lang vorhaltet. Also angenommen, ja, die Information stimmt jetzt für jeden, weiß ich nicht genau, okay. Aber es gibt auf jeden Fall Unternehmen, die dieser Bestimmung unterliegen. Dann ist es unbedingt notwendig, dass diese Daten nicht gelöscht werden, nicht verloren gehen und dass ihr euch darum kümmert. Das heißt, auch personenbezogene Daten, wie zum Beispiel der Pizzalieferant, der muss ja eine Rechnung von euch haben, beziehungsweise euch eine Rechnung gestellt haben und sich davon selber eine Kopie in sein Steuerbuch reinlegen, sodass er euch eine Pizza verkauft hat und dass das im Wesentlichen, im Zweifel auch abgerechnet werden kann beim Finanzamt als was auch immer, also hier.
Ja, dass du die Einnahme ordentlich verbuchen
kannst. Genau, und dass du das als Ausgabe für dein Geschäftsessen zu Hause mit Pizza auch wieder beim Finanzamt abrechnen kannst, damit du darauf weniger Steuern zahlst. Genau, das heißt, das gesetzliche Recht spricht im Zweifel den Datenschutz. Ein anderer Punkt, eine andere Erlaubnistatbestand ist, die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen zu schützen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Krankenhaus liegt oder wenn ihr auf der Straße angefahren worden seid oder nicht zurechnungsfähig gefunden werdet, dann ist das durchaus notwendig, dass man eure Personalien feststellt, dass man euch zuordnen kann, dass man euch den Weg nach Hause zeigen kann.
In dem Fall darf der Arzt die Blutgruppe verarbeiten, ohne nachzufragen.
Meistens, selbst wenn sie nachfragen, gehen sie sicher, damit sie auch ja das Richtige den Menschen zur Verfügung stellen. Also das ist auch also lebenswichtige, notwendige Zustände sind halt da, um den brechen den Datenschutz. Immer wenn es um euer Leben geht oder um eure eigenen Interessen, um eure eigenen Interessen gesundheitlich zum Beispiel, dann wird der Datenschutz auch kurzzeitig außer Kraft gesetzt. Das deckt sich übrigens sehr mit der Europäischen Menschenrechtscharta Artikel 8. Also da stehen im Wesentlichen sehr ähnliche Artikel drin. Sehr ähnliche Absätze drin. Ein weiterer Erlaubnistatbestand ist, die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt.
Was? Das klingt sehr schwammig.
Wieso? Nein, finde ich gar nicht. Das sind alle Sachen, die zum Beispiel, wenn ein Mord passiert, dann gehen ja Leute los und kümmern sich darum, dass dieser aufgeklärt wird. Wenn ein Diebstahl stattfindet, geht jemand los und kümmert sich darum, dass das aufgeklärt wird. Das sind im Wesentlichen polizeiliche, staatliche Stellen, die diesem Erlaubnistatbestand unterliegen. Und auch der war schon in der Menschenrechtscharta drin. Wie genau nun diese ausgedeutet werden und ob dann wie hier am 13. Februar in Dresden die Funkzellenabfrage wirklich angemessen und erforderlich ist, das ist dann wieder im Einzelfall zu klären. Aber hier steht ja auch wirklich, es ist erforderlich. Das heißt, es darf nicht mehr wahrgenommen werden, als es wirklich nötig ist. Genau, und jetzt zum letzten Erlaubnistatbestand, aber auch zu dem, der wahrscheinlich am meisten zu diskutieren ist. Das ist, die Verarbeitung ist zur Wahrnehmung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich. Berechtigte Interessen, das klingt so richtig schön schwammig.
Genau, da hatten Honki und ich vorhin auch schon eine ganz tolle Diskussion. Was ist denn jetzt eigentlich das berechtigte Interesse? Also ist es noch von einem berechtigten Interesse gedeckt, wenn mir zum Beispiel mein Telekommunikationsanbieter eine SMS schickt und sagt, okay, es gibt jetzt die neue Bundesdatenschutzgrundverordnung und ich möchte aber weiterhin dir personenbezogene Produkte schicken. Ist das noch sozusagen von dem berechtigten Interesse gedeckt, ja oder nein?
Personenbezogene Produkte sind zum Beispiel, in meiner Gegend verkaufen sich teuerpreisige Handyverträge besonders gut oder es wäre doch für dich toll, hier auf diesen Vertrag aufzustocken. Das sind personalisierte Angebote und Marketing bzw. Tracking und Targeting stehen explizit in der Datenschutzgrundverordnung drin. Und zwar sind sie im Rahmen der Abwägung mit den persönlichen und den eigenen Interessen in Waage zu halten. Das heißt, oder was?
Genau, und Joe und ich hatten auch den Ansatz, dass überlegt werden kann, oder bei dem Telekommunikationsanbieter, ist mein berechtigtes Interesse als Kunde vielleicht einfach schon der Abschluss dieses Telekommunikationsvertrages zum Zwecke des Telefonierens. Reicht das nicht vielleicht auch schon aus? Warum dann die personenbezogenen Daten? Das war so vorher ein bisschen...
Na, aber der Telekommunikationsanbieter hat es doch unglaublich nötig, dir auch bessere Angebote zu machen und mit dir zusammen bessere Verträge zu finden, die für euch beide mehr Gewinn bringen.
Also, ich kann ganz klar sagen, mein Telekommunikationsanbieter ist offensichtlich der Meinung, denn er schreibt mir, dass ich Vertragspartner des Mobilfunkbetrugs gemäß Artikel 6 Absatz 1f Datenschutzgrundverordnung bin und unter anderem bestimmte Bestandsdaten von mir, um für meinen Bedarf passende Produkte anzubieten, verarbeitet werden müssen und weitere Informationen und die jederzeitige Widerspruchsmöglichkeit kann ich unter einem Link nachlesen.
Das ist in der Tat genau der Absatz, über den wir gerade reden.
Genau.
Und es ist auch ein sehr guter Zeitpunkt, sein Telefon auszumachen, wenn man das dann im Radiostudio noch anhaben sollte. Also zumindest den Flugmodus sollte man einschalten.
Der ist schon lange an.
Ja, sehr gut. Ich habe den natürlich auch an, falls jemand fragt. Im Nachhinein kann man sagen, dass dieser Absatz eindeutig ein Einfallstor ist, um halt die Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen auszuhebeln. Man weiß noch nicht genau, wie sich das ergeben wird. Das ist alles noch in der Findungsphase. Es wird die ersten Verfahren geben und die ersten Urteile. Und erst danach kann man genau sagen, ob die neue Verordnung dann über diesen Trick ausgehebelt werden kann oder nicht. Man kann nur hoffen, dass die... Die Gesinnungseinschätzung? Nein, das war es eben nicht. Die Erwägungsgründe, den Gerichten den Weg zeigen und dann halt helfen, die Rechte, das Grundrecht der eigenen privaten Daten zu halten. Und ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze ergibt. Also Erwägungsgrund 47 Absatz 7 sagt zum Beispiel, die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als einem berechtigten Interessen dienende Verarbeitung betrachtet werden. Also genau den Fall, den wir gerade eben den Telekommunikationsanbietern vorgeworfen haben, ist Bestandteil eines dieser Erwägungsgründe. Also komplett verlassen wird uns das nicht. Genau. Wenn wir jetzt personenbezogene Daten aufgenommen haben, gibt es ein paar Grundsätze, denen wir dabei folgen sollen. Möchte jemand mit dem ersten Grundsatz anfangen?
Na, also die Daten müssen rechtmäßig sein. Das heißt, die Verarbeitung muss nach Treu und Glauben erfolgen. Also offensichtlich muss ich mir zumindest der Meinung sein, dass das alles so richtig ist.
Ich habe mal die Vorlesung Privatrecht genossen an der Freiberger Universität. Treu und Glauben ist so das Schwammigste, was man im bürgerlichen Gesetzbuch finden kann.
Das ist sehr schön. Deswegen,
mit Rücksicht auf die Verkehrssitte wird dann auch gerne noch genau. Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte. Was ist im Geschäftsverkehr üblich? Kann man es eigentlich übersetzen.
Ja. Gut, aber um das Ganze ein bisschen weniger schwammig zu machen, steht noch da, dass man Transparenz herstellen muss darüber, was man denn da tut.
Genau. Der nächste Punkt ist die Zweckbindung. Die Verarbeitung ist nur für festgelegte, eindeutig und legitimierte Zwecke zulässig. Das heißt, wenn diese Zwecke entfallen, sie nicht mehr eindeutig sind oder nicht mehr festgelegt werden können, ist die Verarbeitung personenbezogener Daten damit nicht mehr nötig und kann rückgängig gemacht werden.
Wenn die Pizza geliefert wurde, dann ist die Adresse nicht mehr notwendig.
Genau. Es sei denn natürlich, man möchte Werbung schicken und dafür brauchen wir dann wieder eure Einwilligung. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr verzwicktes, kompliziertes Thema. Ein weiterer Grundsatz, Simon, du?
Dass man die Daten minimieren soll. Das heißt, man soll nur die Daten erheben, die für den Zweck angemessen und erheblich sind und auf das notwendige Maß beschränkt. Das heißt, der Pizzalieferant muss eigentlich nicht wissen, welchen Beruf ihr habt.
Genau, oder dass ich gerne Hüte trage, was nicht stimmt.
Da sind wir schon beim nächsten Anspruch, die Richtigkeit der Daten.
Es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit unrichtige personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden. Das ist zum Beispiel interessant bei solchen Services wie der Schufa. Wenn nämlich euer Name im Internet auftaucht, in Impressen, Impressums, in Impressis, in Seiten, die den Titel Impressum haben, genannt werden, dann kommt es öfter mal vor, dass Leute in eurem Namen dort Mobilfunkverträge abschließen, Zeitungsabonnements abschließen, komische Dinge tun und darüber wird die Schufa informiert. Und ob ihr quasi Teil dieser Leute geworden seid, könnt ihr selber rausbekommen, indem ihr auf selbstauskunft.net geht und dort einmal im Jahr, jetzt schon und wahrscheinlich in nächster Zeit häufiger, dort kostenfrei Anfragen stellen könnt, welche Datensätze die Schufa über euch und über euren Namen mit eurem Geburtsdatum, eurer Adresse gespeichert hat.
Und wenn ihr die Daten angefragt habt, dann könnt ihr euch gleich noch überlegen, ob ihr sie für das Projekt Open Schufa zur Verfügung stellen wollt, die daran arbeiten wollen, den Algorithmus der Schufa nachzuvollziehen.
Genau, noch zwei Grundsätze haben wir. Ein Grundsatz ist die Speicherbegrenzung. Die Daten müssen in einer Form gespeichert werden, die Identifizierung der betroffenen Person nur so lange ermöglicht, wie es erforderlich ist. Das heißt, der Pizzalieferant braucht nur die Information, wohin er diese Pizza liefern soll, in welchen Stock, an welche Tür. Im Zweifel müsste er dafür nicht mal den Namen wissen. Naja gut, das ist streitbar. Aber danach, wie gesagt.
Ich glaube, da geht es eher um was anderes. Der Pizzalieferant könnte zum Beispiel nachdem berechtigt eine Statistik darüber machen, wie oft Quattro Formaggi bestellt wird, aber er muss sich nicht merken, wer die bestellt hat, damit er zum Beispiel seinen Einkauf optimieren kann.
Genau, und da kann er eine geeignete Datenstruktur auswählen, bei dem er nur hochzählt, welche Pizza wie oft gekauft wurde, statt ein langes Logfile zu haben, wer wann wo welche Pizza gekauft hat.
Gut. Die Integrität und die Vertraulichkeit, Simon, macht den Abschluss.
Na, das sagt einfach nur, dass die Daten jeweils so gut wie möglich geschützt werden müssen und zwar vor dem unberechtigten und unbefugten Zugriff und der unbefugten Verarbeitung, sowohl, dass die nicht einfach verloren gehen dürfen, nicht einfach zerstört werden dürfen und auch nicht einfach beschädigt werden dürfen. Das geht zum Beispiel in die Richtung, dass wenn ihr eure Daten irgendwo auf einer Webseite eintragt, dann sollte die zum Beispiel mit HTTPS abgesichert sein, damit die nicht noch irgendwer anders nebenbei mitlesen kann, weil das wäre ja dann nicht sicher.
Und der Webserver sollte regelmäßig Backups haben. Das ist zumindest was, was wir auch jedem empfehlen, regelmäßig die Backups zu machen und gerne auch mal auf einer Festplatte, die nicht in der eigenen Wohnung liegt, verschlüsselt zu hinterlegen.
Und der Betreiber, bei dem die Website gehostet wird, der muss sich selber natürlich auch an die europäische Datenschutzrichtlinie halten und im Zweifelsfall die Daten in der europäischen Jurisdiktion halten.
Das heißt, Server in Amerika bei AWS oder sowas sind dann natürlich grenzwertig und brauchen wieder besondere Datenschutzabkommen und darauf gehen wir dann später nochmal ein. Gesetzestexte sind tröge, damit ihr uns nicht einschlaft, werden wir jetzt nochmal in eine Musik reinhören. Bis gleich. Thank you.
So, wie ihr sicherlich alle erkannt habt, handelte es sich bei dem vorhergehenden Stück um das Stück Die Gedanken sind frei vom Hoffmannsthal.
Fallersleben.
Ach, Fallersleben, verdammt. Genau, das ist dadurch auch alt genug, dass wir das hier einfach spielen dürfen. Und der Text ist wohl noch älter, habe ich gelernt.
1170 und die Version, die wir gerade eben gehört haben, war von Felix Weber.
Alles klar.
CC, non-commercial.
Gut. Nachdem wir auch das geklärt hatten, benutzt immer schön Open
freie
Musik. Creative Commons Lizenzen.
Oder Creative Commons Lizenzen.
Genau. Nachdem wir jetzt den Gesetzestext so ein bisschen oder zumindest kleine Ausschnitte daraus betrachtet haben, würden wir jetzt dazu kommen, was sich denn so geändert hat mit der neuen Datenschutzgrundverordnung. Und dabei gibt es als erstes das sogenannte Marktortprinzip. Was ist denn das?
Genau, das heißt also, das europäische Datenschutzrecht gilt jetzt auch für außereuropäische Unternehmen. Oho, Obacht, ja, auch Facebook, du bist betroffen. Also soweit, dass die Waren und Dienstleistungen im europäischen Markt, also soweit die hier anbieten, und das betrifft halt vor allem große Konzerne jetzt, zum Beispiel Google oder Apple.
Starbucks, McDonald's, alle diese sympathischen großen Unternehmen, die nicht zwingend dort Steuern zahlen, wo die Steuern anfallen, wo die Einnahmen anfallen, auch die sind vom Datenschutz betroffen, auch die müssen sich darum kümmern. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir in letzter Zeit so viele E-Mails bekommen habe von eben genau diesen großen Herstellern, also auch Twitter, Facebook, Instagram und was die ganzen anderen Sachen noch so sind, die coolen Kinder zurzeit benutzen. Snapchat, sagte der alte Mann. Okay, inwieweit das CDNs betrifft, ist noch zu klären. Also CDNs sind Content Delivery Networks, das sind solche freundlichen Dienste, die relativ schnell sehr oft benutzte Daten im Internet anbieten, zum Beispiel Bibliotheken, die auf Webseiten des Häufigeren benutzt werden, keine Ahnung, jQuery, Google Schriftarten oder Bilder, wobei das seltener, Iconsets, CSS-Stile, also so Sachen, die halt weltweit zur Verfügung stehen müssen und das möglichst schnell. Inwieweit die vom Datenschutz betroffen sind, ist eigentlich klar, aber wie sie darauf reagieren, wird nochmal spannend. Der nächste große Punkt ist Privacy by Design. Bestimmte Leute hier im Raum haben das auf ihrem Laptop kleben, sodass sie daran täglich erinnert werden. Was bedeutet Privacy by Design?
Also auf meinem Laptop steht nur Privacy by Default.
Ach, verdammt. Dann, was bedeutet Privacy by Default und wie unterscheidet sich das zu Privacy by Design?
Mir ist ein Unterschied nicht bekannt, aber unabhängig davon halte ich es für wichtig, dass man, wenn man ein Problem angeht, wenn man darüber nachdenkt, wie man etwas programmiert, bereits zu dem Zeitpunkt nachdenkt, welche Daten man sammeln möchte, wie man sie verarbeitet und nicht erst mal anfängt, einen großen Datenhaufen zusammenzusammeln und später damit konfrontiert wird, das so weit runterstrippen zu müssen, dass es irgendwie rechtlich gerade noch so möglich ist, sondern dass man guckt, dass man im Interesse seiner Nutzer wirklich bloß die Daten verarbeitet, die verarbeitet werden müssen.
Privacy ist das englische Wort für Privatsphäre und by Design heißt von Anfang an, beziehungsweise schon in den Grundzügen der Applikation, der Anwendung des Dienstes, die man gerade eben anbietet. Ja, Opt-in, Opt-out steht daneben. Fällt euch ein typischer Opt-in-Dienst ein? Organspende zum Beispiel. Wer bei der Organspende mitmachen will, muss einen Organspendeausweis dabei haben und auf dem muss der Name und was man spenden will draufstehen. Du schüttelst den Kopf, Simon?
Naja, da gibt es ja sozusagen auch noch im Zweifelsfall werden da ja auch noch die Angehörigen gefragt und dürfen diese Entscheidung auch treffen, selbst wenn es keinen Organspendeausweis gibt. Von daher ist das nur so halb Opt-in. Aber im Grunde vom Grundprinzip her ist das schon ganz richtig.
Man könnte sich das jetzt andersrum denken. Also wenn man keine Organspenden möchte, dann hat man halt einen Organspendeausweis mit, bei dem steht, ich möchte das nicht.
Genau, das ist wohl sogar die Rechtslage in der Mehrheit der europäischen Länder.
Genau, nur in Deutschland nicht. Und dieses Verfahren würde man dann Opt-out nennen. Das heißt, man muss aktiv werden, um daran nicht teilzunehmen, heißt Opt-out. Oder man muss aktiv werden, um daran teilzunehmen, ist Opt-in.
Grundsätzlich würden wir, glaube ich, sagen, bei Organspende ist Opt-out eigentlich ein ganz gutes Modell. Hingegen bei Cookies sind wir eher für Opt-in.
Das heißt, bei Cookies, also den Daten, die die Webseite auf eurem Rechner hinterlegt, um euch später wieder zu identifizieren, möchten wir gern aktiv zustimmen, bevor diese Sache gesetzt wird. Man kann aber auch mit dem Do-Not-Track-Modus schon von Anfang an sagen, dass man tendenziell dagegen ist, inwieweit sich natürlich, also Do-Not-Track-Modus ist ein Modus von verschiedenen Browsern, die halt anbieten, ein bestimmtes Flag beim Verbindungsaufbau zu sitzen, sodass der Website-Betreiber gegenüber direkt weiß, dass ihr nicht getrackt werden wollt. Ob und wie das der Website-Betreiber dann implementiert, ist natürlich dann die nächste Geschichte. Aber auf jeden Fall möchte man zuerst zustimmen, bevor Cookies gesetzt werden. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Nämlich ganz oft werdet ihr auf ausländischen Seiten oder meistens auf englischen oder anders als deutschsprachigen Seiten gefragt, ob ihr das zulasst, dass diese Website Cookies speichert, dass die Cookies zum Beispiel auch von externen Diensten gespeichert werden dürfen. In Deutschland ist das so ein bisschen schwammig gewesen die letzten Jahre, wird sich aber auch deutlich ändern demnächst. Nämlich auf deutschen Seiten kam diese Frage nach den Cookies relativ selten und wurde dann meistens nur in den Datenschutzerklärungen oder im Impressum geklärt. Das ist was sich ändern wird. Also auch auf deutschen Seiten werdet ihr demnächst gefragt, ob ein Cookie gesetzt wird oder nicht.
Wenn ihr etwas programmiert und dabei Cookies braucht, dann denkt mal drüber nach, ob es vielleicht auch ein Session-Cookie tut, der nach dieser Sitzung wieder gelöscht wird.
Genau, das heißt, bestimmte technische Cookies, die wirklich notwendig sind, also zum Beispiel, um euch über Seiten hinweg als authentifiziert zu speichern oder wenn ihr den Amazon-Kauf mit mehreren Artikeln in einem Warenkorb haben wollt, dann ist es technisch notwendig, dass das da passiert. Da wird das auch weiterhin passieren und nicht weiter hinterfragt werden. Aber wenn ihr das über Seitenbesuche hinweg macht oder halt über mehrere Tage, Wochen und so weiter, dann wird es schon fraglich, ob das wirklich technisch notwendig ist. Genau, der nächste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, denn der Datenschutz ist kein zahnloser Tiger mehr. Der hat eine neue Waffe bekommen.
Genau. Der Datenschutz kann nämlich jetzt im Fall des Missbrauchs deutlich höhere Bußgelder verhängen. Nach dem deutschen Datenschutzgesetz waren das bisher nur maximal, sozusagen im schlimmsten Fall, 300.000 Euro. Und das ist natürlich bei einem weltweit agierenden großen Konzern, sagen wir mal, überschaubar.
So viel kostet ein Anwalt über 5 Jahre oder 3 Jahre oder je nachdem, wie teuer der Anwalt ist.
Also der Novartis war das, oder? Dieser Schweizer Pharmakonzern hat auch 1,2 Millionen an den Anwalt von Donald Trump bezahlt, nur damit der vielleicht eine Verbindung herstellt. Also von daher.
Du hattest mich bei Pharmakonzernen, die haben Kohle ohne Ende, aber so ein Durchschnittsanwalt wird wahrscheinlich nicht in diesen Sphären schweben. Das, jedenfalls haften jetzt Geschäftsführer zum Beispiel, natürliche Personen, wie zum Beispiel Geschäftsführer beim Vermasseln der Einführung der Datenschutzerklärung oder des der Datenschutzgrundverordnung bis zu 20 Millionen persönlich. Zusätzlich haftet ein Unternehmen bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes und das ist selbst bei Facebook eine ganz schön dicke Summe. Wie 2 Milliarden oder so, was die dann, ach egal, die Zahl werde ich mich nicht jetzt festlegen, ich habe sie gehört, ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, vor allen Dingen, da es nicht um den Gewinn, sondern um den Umsatz geht.
Genau, das heißt, man kann diese Zahl nicht besonders schönen und es tut wirklich weh, wenn da was passiert. Aber auch Privatpersonen, ne? Also gerade kleine Freelancer, gerade kleine Berufsgruppen, die halt wirklich nur eine Webseite haben, auch die werden jetzt natürlich genauso hart rangenommen und bei 20 Millionen ist das natürlich schon eine deutlich höhere Summe. Es geht also jeden was an. Es betrifft außerdem noch die ADV-Partner. Was ADV-Partner sind, werden wir gleich erklären. Man muss schauen, dass die Gefahr durch Abmahnungen für Webseitenbetreiber halt minimiert werden, weil halt eben diese hohen Bußgelder anfallen. Zusätzlich gibt es dann noch die Abmahnungen oder die Schadensersatzforderungen, die auch noch nicht festgelegt sind. Also man weiß nicht genau, wie viel es kosten wird, gegen die Datenschutzgrundverordnung zu verstoßen als kleiner, keine Ahnung, Fotograf, der eine Webseite hat, wo 2, 3 Bilder drauf sind und auf den 2, 3 Bildern sind leider auch noch Bilder von Leuten, die dann später klagen, weil sie nicht zugestimmt haben, dass diese Bilder auf der Webseite landen. Dann, wie hoch dieser Betrag ist, dieses Schmerzensgeld, was dann der Fotograf bezahlen muss, ist einfach noch nicht klar. Also das geht dann, keine Ahnung, könnten 50 Euro sein, könnten 5.000 Euro sein. Das kann also ganz schnell irgendwie auch existenzgefährdend sein, gerade für kleine Designer oder für Journalisten oder für wer auch immer halt mit solchen Sachen nicht ganz sauber umgeht. Dahinter steckt natürlich dann auch wieder ein Geschäftsmodell. Je höher der Betrag ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich Leute in Bewegung setzen, um dort leichtes Geld abzugreifen. Wenn es natürlich noch besonders einfach ist, dass diese Abmahnungen skriptbar sind, also angenommen, ihr schreibt euch ein Programm, das alle Webseiten aufruft, die keine Datenschutzerklärung haben, aber einen Cookie setzen, dann kann man das ja ganz schnell automatisiert in eine Briefdruckmaschine geben, die dann wieder Briefe verschickt. Also macht es den Leuten nicht so einfach und achtet ein bisschen drauf. Wir werden am Schluss nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie die aktuellen Maßnahmen sind, was man möglichst einfach umsetzen kann. Damit wären wir schon beim Artikel 17, dem Recht auf Vergessenwerden. Joe, Simon, sag mal, sonst rede ich einfach weiter.
Ja, wenn entweder der Grund, warum die Daten gespeichert werden, entfallen ist, wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, dann muss gelöscht werden. Oder wenn es sich um eine freiwillige Einwilligung handelt, hat man ein Widerrufsrecht. Und wenn man widerruft, die Daten weiter zu nutzen und den Anbieter auffordert, die Daten zu löschen, muss der diesem nachkommen.
Habe ich also dem Pizza-Lieferanten zugenehmigt, dass er mir einmal pro Monat eine Werbung schicken darf, in Form eines Prospektes. Und ich widerrufe diese Einwilligung, muss der Pizza-Lieferant aktiv werden, den Datensatz in der Datenbank, der meine Adresse beinhaltet, meinen Namen beinhaltet und meine Zustimmung, löschen. Was nicht ganz einfach ist, zum Beispiel wenn es um Freundeslisten geht, also wem gehört denn die Information, dass ich mit jemandem befreundet bin.
Und oder da sind wir auch wieder bei Privacy by Design. Das greift ja Hand in Hand. Man sollte schon von Anfang an drüber nachdenken, wie man am Ende einzelne Datensätze auch wieder löschen kann, wie man die wiederfindet.
Genau.
Genau, und Unternehmen müssen jetzt auch darüber nachdenken und da vielleicht auch noch ein bisschen besser agieren, zum Beispiel bei Bewerberprofilen. Also das passiert da tagtäglich, wir bewerben uns irgendwo. Und da dürfen diese personenbezogenen Daten, also die Bewerbung, die darf auch nicht ewig gespeichert werden. Ich darf mich nicht irgendwo, das muss halt auch gelöscht werden.
Die Informationen, ja, ich weiß nicht, 6 Monate, 3 Monate. Also ich weiß, bei bestimmten Arbeitgebern wird das sehr ernst genommen, bei anderen ein bisschen weniger.
Genau. Und selbst manche Unternehmen wissen leider nicht, ob sie jetzt 3 Monate Aufbewahrungsfristen haben oder 6 Monate Aufbewahrungsfristen.
Oh je. Gut, der nächste Punkt, da wir uns schon rapide dem Ende der Sendung nähern, werden wir ein bisschen schneller. Das Recht auf Datenübertragbarkeit, Artikel 20, ist sehr wichtig. Das heißt, zum Beispiel Facebook.
Ich kann Facebook auffordern, falls ich dort bin, dass sie mir die Daten über mich in einem maschinenlesbaren, üblichen Format zur Verfügung stellen, sodass ich diese Daten im Zweifelsfall selber bei einem anderen Dienst wieder einpflegen kann.
Diaspora oder...
Genau, dass diese Daten nicht gefangen sind bei dem Anbieter, sondern dass ich meine eigenen Daten...
Ja, ich überlege mal noch, was es noch so gibt.
Um seine Daten von StudiVZ nach Facebook zu kriegen.
Das heißt, es muss maschinenlesbar sein und in einem typischen Format. Es darf, muss nicht jetzt irgendeinem besonderen Format folgen. Es muss nicht besonders schön formatiert sein, sondern es muss einfach nur rausgegeben werden. Und zwar alles. Alles, was natürlich wiederum nicht die Rechte Dritter verletzt. Ne? Also die Information, was mir ein anderer geschrieben hat, ist natürlich bei, also angenommen, ich kommuniziere mit jemandem auf Facebook, ich schreibe diesem Menschen Nachricht, dieser Mensch antwortet mir zurück. Wem gehört die Nachricht, die er an mich zurückgeschrieben hat?
Ich glaube, die gehört von dir.
Ich glaube, dadurch, dass er sie dir geschrieben hat, hat er implizit eingewilligt, dass du es lesen und in diesem Sinne verarbeiten darfst. Und
wenn ich möchte, dass sie gelöscht wird?
Dann fordere mich bitte dazu auf.
Das wird ja gerade diskutiert.
Genau, das ist das
Google auch. Wollte zum ich Beispiel, ob es irgendwelche E-Mails mit Verfallsdatum geben soll oder so.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Das ist auch wieder ein Bereich, der noch nicht komplett geklärt ist. Die Datenschutzgrundverordnung muss die nächsten Jahre noch ausgefochten werden, die ersten Verfahren sind die spannendsten. Wir werden sehen, wohin sich das Ganze entwickelt. Von dem Recht auf Datenübertragung noch zu einem wichtigen Recht auf Informationen. Das hatten wir ganz am Anfang schon mal erwähnt. Verbraucher müssen künftig von Beginn an darüber informiert werden, wer ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Ausweisnummer und aus welchem Grund diese Daten erhoben werden. Und sie müssen dazu zustimmen. Das heißt, man darf jederzeit einen Anbieter fragen, mit dem man einen Vertrag hat, welche Daten über einen selbst gespeichert worden sind. Und zwar in einem gerichtlich vertretbaren Rate. Das heißt, also ich habe 2 Anwälten zugehört, die darüber diskutiert haben, durchaus auch alle 2 Wochen oder einen Monat sind da realistisch.
Ja, es kommt wohl drauf an, sozusagen je nach Dienst, wie denn zu erwarten ist, dass sich die Daten ändern.
Genau, das muss ein bisschen vertretbar sein. Das heißt, man kann jetzt nicht 5-mal am Tag danach fragen oder irgendwie automatisiert E-Mails schicken, aber in einem gewissen Rahmen müssen Anbieter darauf antworten und das ist auch sehr gut. Wie gesagt, wie wir es schon mal angekündigt haben oder wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Selbstauskunft.net ist da ein sehr, sehr hilfreicher Dienst. Dort könnt ihr alle Behörden anfragen, welche Informationen sie über euch gespeichert haben, die Schufa anfragen, den Deutschen Vermieterbund oder wie auch immer der heißt. Ihr könnt wirklich einzelne Stellen gezielt anfragen, welche Daten sie über euch gespeichert haben und ihr lernt daraus ganz viel, nämlich wer euren Namen benutzt, was ihr so in letzter Zeit getrieben habt und was ein Vermieter zum Beispiel über euch denkt, wenn ihr euch bei ihm bewerbt oder wenn ihr eine Wohnung haben wollt und abgelehnt werdet zum Beispiel. Kann ja sein, es gibt jemanden mit demselben Namen, der um die Ecke wohnt und eure Rechnungen nicht bezahlt hat, die ihr aber gar nicht in Auftrag gegeben habt. Also deren Dienst, die ihr nicht in Auftrag gegeben habt.
Oder ihr fragt den Verfassungsschutz, ob er euch schon mal gespeichert hat.
Das ist auch spannend. Also kann man durchaus mal machen, kostet ja nichts. Also bis auf das Porto wahrscheinlich oder wenn es eine E-Mail ist, dann halt die Zeit und das Versenden dieser E-Mail.
Nee, ich habe das schon mal gemacht, da kam ein Einschreiben, das hat nichts gekostet.
Sehr gut. Einmal pro Jahr ist es bei der Schufa, das hatten wir vorhin schon mal erwähnt, dass das fraglich ist, ob das in Zukunft so bleibt. Sie werden es wahrscheinlich erhöhen müssen, diese Rate, gerade weil bei der Schufa sich das ja doch öfter mal ändert. Man kann bei der Schufa auch mehrfach anfragen, aber dann kostet es halt Geld. Auch das ist im Datenschutzgrundverordnung drin, wenn man das zu oft fragt oder es in übermäßigen Rahmen macht, dann darf es auch Geld kosten. Es muss aber ein nachvollziehbarer Betrag sein. Was das natürlich wieder bedeutet, ist auch etwas, was vor den Gerichten ausgefochten werden muss. Die nächste große Sache, die Auftragsdatenverarbeitung, die sogenannten ADV-Verträge. Wir hatten sie vorhin schon mal ganz kurz. Wofür braucht man einen ADV-Vertrag? Ja, ganz einfach. Wenn ihr eine Webseite im Internet habt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht unter dem Schreibtisch einen Rechner stehen haben, der diese Internetseite im Internet anbietet, sondern ihr werdet wahrscheinlich ein Webhosting... Ach, okay, Simon schüttelt mit dem Kopf. Also angenommen, ihr heißt nicht Simon, dann habt ihr das wahrscheinlich nicht unter dem Schreibtisch, sondern irgendwo anders stehen und dieser Rechner verbindet eure Nutzer oder eure Webseitenbesucher mit eurer Webseite. Dieser Rechner braucht Strom, dieser Rechner braucht ein Netzwerk, sowas kostet Geld. Meistens gibt es also irgendjemand, der das geschäftlich macht und euch diesen Server bereitstellt. Solche Leute heißen 1&1, Strato, Hetzner, Host Europe, GoDaddy, keine Ahnung. Es gibt übelst viele Hoster, die das machen. Und alle müssen zukünftig euch versichern, dass ihre Server den europäischen Datenschutzgrundverordnungen entsprechen. Das heißt, dass ihre Server zum Beispiel in Europa stehen, dass keine Daten an Dritte weitergegeben werden. Und um einen Nachweis zu haben, weil beim Datenschutz geht es immer auch um Nachweise, das heißt, habt ihr immer einen Ordner mit Papier im Schrank, auf dem diese Nachweise dann auch abgeheftet und gespeichert sind, gibt es die sogenannten ADV-Verträge. Das heißt, wenn ich meinen Webseitenbetreiber, das ist bei mir zum Beispiel Hetzner, wenn ich sicher sein will, dass diese Daten in Europa gespeichert sind, dann kann ich mir von Hetzner auf der Webseite im Kundenbereich einen ADV-Vertrag klicken und dort gibt es auch eine wunderschöne Liste, von welchen Anbietern das zurzeit unterstützt wird. Ein bekannter Anbieter, der das nicht unterstützt, ist gmx.net. Herzlichen Glückwunsch, die E-Mail und jetzt das. Google unterstützt den ADV-Vertrag, aber auch da ist es wieder ein bisschen kritischer mit der ganzen Privacy Shield und Europa und Amerika-Geschichte. Also ADV-Verträge solltet ihr euch genauer anschauen, gerade in Bezug auf eurem Hoster oder wenn ihr für jemanden eine Website betreibt. Also auch dieser Mensch bräuchte dann mit euch einen ADV-Vertrag.
Ja, und das betrifft nicht nur die Hardware, auf der das läuft, euren Hoster, sondern wichtig ist auch, wenn ihr externe Dienste einbindet, zum Beispiel Google Analytics, was ihr natürlich sowieso nicht nehmen solltet, aber falls ihr der Meinung seid, dass ihr die Daten der Nutzer sammeln müsst, um in ihren Interesse für Werbung zu optimieren und selber ein paar Statistiken zu haben, dann denkt drüber nach, ob das auch noch rechtens ist und dann müsst ihr einen entsprechenden Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen.
Genau, oder wenn ihr eure Newsletter verschickt oder wenn ihr für eure Podcasts einen Streaming-Provider habt oder jemanden, der bestimmte Dienste für euch übernimmt und dabei aber Kontakt zu Kunden hat. Also zum Beispiel auch Consultants in Firmen, Programmierer, die in eurem Auftrag arbeiten und Zugriff zur Kundendatenbank haben und Administratoren, die extern gelagert sind. Ja, im Zweifel sollte man sowas haben und wenn man es nicht hat, haften nämlich beide, der Hoster und ihr. Also es ist eine zweiseitige Sache, von der halt auch beide Interesse dran haben, dass sowas existiert. Gut, nächster Punkt, mehr Sicherheit. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, SSL-Verschlüsselung, es muss Sorge dafür getragen werden, dass solche Daten in technischer Weise abgesichert sind, dass sie nicht verloren gehen. Wir haben vorhin den Punkt vorgelesen. Sowas führt natürlich insgesamt zu einem höheren technischen Niveau. Das heißt, wer jetzt immer noch kein grünes Schloss neben seinem Blog hat in der Browserleiste, sollte sich jetzt ernsthaft hinsetzen und dieses grüne Schloss sich besorgen. Let's Encrypt kann man da empfehlen, ist ein kostenloser Anbieter. Wenn ihr das nicht macht, ja, lauft in Gefahr, den Abmahnanwälten es sehr einfach zu machen. Deswegen kümmert euch. Eine neue Sache ist, dass es deutlich weniger Ausnahmen gibt beim Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, fast jeder unterliegt ihr. Wer ihr nicht unterliegt, sind alle Geschichten im familiären Umkreis, die nicht öffentlich zugänglich sind.
Genau.
Und da kann man aber diskutieren, was ist das? Also zählt zum Beispiel die Fotosammlung auf eurer Nextcloud dazu, die nur von Familienmitgliedern angesehen werden kann? Höchstwahrscheinlich schon. Sie hängt zwar im Internet, aber sie ist nicht öffentlich. Jeder, der nur das Passwort kann darauf zugreifen. Wie sieht's denn aus mit Facebook-Freundesprofilen? Also ein ganz normales Facebook-Profil teile ich ja nur mit meinen Freunden. Es ist nicht öffentlich. Schwierig. Also theoretisch müsste man auch da überlegen, eine Datenschutzerklärung zu machen. Also bereitet euch vor, es wird sehr interessante Gerichtsurteile demnächst geben und sehr interessante Praxisauslegungen. Auch das ist noch nicht ganz geklärt. Zumindest Facebook-Profile sind relativ frei, aber Facebook-Seiten sind ja das Nächste. Also wenn ihr eine Band habt und dort euren Fans anbietet, auf dieser Seite euch zu liken, Musik zu hören und so weiter, dann braucht ihr theoretisch auch eine gesonderte Datenschutzerklärung. Im Zweifel gilt je mehr Datenschutzerklärungen ihr habt, desto besser. Also je mehr ihr erklärt, was ihr mit den Daten macht, und das ist nämlich auch der nächste Punkt, der Erwägungsgrund 82, in dem ist eindeutig beschrieben, dass ihr ab einer gewissen Unternehmensgröße oder wenn ihr besonders vertrauenswürdige Daten handhabt, verpflichtet seid, eine sogenannte Dokumentation der Verarbeitungsvorgänge zu machen. Das heißt, ihr müsst zum Beispiel dokumentieren, wer in eurem Unternehmen für die E-Mails zuständig ist, wer in eurem Unternehmen E-Mails benutzt, wer in eurem Unternehmen die Arbeitsverträge gegenprüft, wer in eurem Unternehmen die Steuer macht, weil dort nämlich zum Beispiel Informationen Religion bei jedem Mitarbeiter gespeichert ist. Solche Sachen müsst ihr festhalten und eindeutig abgeheftet mit einer Ansprechpartnerperson in dem Schrank haben. Sobald ihr gefragt werdet, solltet ihr den rausziehen können. Macht das. Genau. Und nun zum letzten Punkt, bevor wir uns dem runden Ende widmen, ist der Datenschutzbeauftragte. Datenschutzbeauftragte sind notwendig in Unternehmen, die mehr als einschließlich 9 Mitarbeiter haben. Das heißt, wenn ihr 10 Mitarbeiter habt, braucht ihr einen. Wenn ihr 9 Mitarbeiter habt, braucht ihr noch keinen. Ihr könnt natürlich jederzeit einen benennen, der dann quasi als Ansprechpartner zur Verfügung steht, sich schult und auch beratend zur Verfügung steht, der aber auch im Zweifel von außen ansprechbar ist, wenn solche Datenschutzverstöße zu bekunden sind oder...
Was ich noch dazu sagen wollte, bei den 9 Personen geht es natürlich nicht um die Putzfrau, sondern,
oder den Wachmann.
Genau, sondern es geht um Mitarbeiter, die ständig mit der automatisierten Verarbeitung von Daten beschäftigt sind.
Ja, ich weiß nicht, ob das Wort ständig da so richtig angebracht ist, die auf jeden Fall Zugriff auf personenbezogene Daten haben oder diese eingeben oder diese erzeugen.
Also ständig war schon dabei.
Ja, ständig war dabei.
Also die müssen nicht nur sporadisch mal mit Daten zu tun haben.
Okay, aber Praktikanten zum Beispiel, sind das schon so ein bisschen ein fragliches Feld, habe ich gehört?
Das kommt drauf an, wenn die über einen längeren Zeitraum eine Aufgabe haben, für die sie dauerhaft oder ständig auf diese Daten Zugriff brauchen, dann trifft es auf die zu. Wenn das einmalig ganz kurz ist und dann nie wieder, dann nicht.
Genau, Datenschutzbeauftragter darf niemand sein, der im Interessenkonflikt handelt, das heißt kein Geschäftsführer, kein leitender Angestellter, es darf nicht der Leiter der IT-Abteilung sein, der im Wesentlichen überprüft werden soll, es kann zum Beispiel es darf nicht der Prokurist sein, aber wer es gerne sein darf, sind ganz normale Angestellte, die sich auskennen, die müssen nicht zwingend eine rechtliche Bildung haben, sie müssen sich einfach nur mit der Thematik gut auskennen und im Zweifel, ja, dafür haften jetzt nicht gleich, oder doch? Sie müssen es auf jeden Fall als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und diesen großen, dicken Ordner aus der Wand ziehen können, aus dem Regal ziehen können, wenn es darauf ankommt.
Ein wichtiger Punkt ist noch, dass der Datenschutzbeauftragte bei der Datenschutzbehörde angemeldet wird, damit ihr nicht einfach nur einen schnell benennt, wenn es dann zum Konfliktfall kommt.
Das war ja wohl die gängige Praxis bisher, dass wenn man gefragt wurde, wer es ist, man schnell jemanden gesucht hat, dem das verpasst
okay.
hat. Nein, ich war es nicht.
Nee, der Vorstand darf es nicht sein.
Der Vorstand darf es nicht sein. Gut, damit wir gleich noch Zeit haben für das runde Ende, würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass wir jetzt so schön durch die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum alten Bundesdatenschutzgesetz durchgekommen sind. Eine kleine Musikpause, nur kurz, also bis gleich.
Nachdem wir jetzt gehört haben, was sich alles so ändert und was zu beachten ist mit der neuen Datenschutzverordnung.
Datenschutzgrundverordnung.
Datenschutzgrundverordnung natürlich.
DSGVO. Habe ich gelernt.
Sehr gut. Haben wir noch einen Punkt, der gerade relativ häufig angesprochen wird, der sich eigentlich überhaupt nicht ändert. Da geht es darum, dass sich Leute beschweren, dass sie dann jetzt plötzlich alle fragen sollen, die auf einem Foto abgebildet sind. Das ist aber eigentlich auch nach dem derzeit geltenden Kunsturhebergesetz oder so ähnlich auch schon der Fall, dass von explizit abgebildeten Personen die Zustimmung erforderlich ist. Außer natürlich, es handelt sich zum Beispiel um eine große Menschenmenge, wo keine einzelnen Personen herausgehoben werden, dann muss man nicht jeden fragen.
So eine große Menschenmenge war ab und zu mal so eine Faustregel, alles über 5?
Nein, das gilt nicht mehr so
explizit. Nicht. Also jetzt definitiv nicht? Nee, geht nicht so. Okay.
Also wie gesagt, die Frage ist halt im Wesentlichen, also wenn die, inwieweit die da nur Dekorationen sind, ja. Aber sobald das jetzt die, weiß ich nicht, der Vereinsvorstand ist oder so, wird das schon... Sollte man da wahrscheinlich schon fragen.
Also Fotografen sollten sich dazu nochmal deutlich belesen und sich mit Leuten, die sich darüber besser auskennen, beschäftigen.
Und Leute, die gerne fotografieren und das bei Facebook posten.
Zum Beispiel von ihren Kindern oder von fremden Kindern, was ja noch schlimmer ist, ohne die Einwilligung ihrer Eltern.
Okay, das wird lustig, wenn die dann über den Spielplatz gehen mit den Einwilligungsformularen.
Oder 16 werden und dann Löschanträge stellen.
Oder wie auch immer. Aber jetzt stellt sich die Frage, es ist ja schon am Freitag der Stichtag. Was habt ihr denn alle so gemacht? Seid ihr schon gut vorbereitet auf die EU-Datenschutzgrundverordnung?
Es ist keine vollständige Liste. Also wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen, aber ich habe im Wesentlichen alle meine Webseiten, die ich betreue, von ihren Cookies befreit. Das heißt, alle Tracking-Sachen rausgenommen, die irgendwie möglich waren, alle externen Webseitenanbieter rausgenommen. Auch YouTube-Cookies werden zum Beispiel gern gesetzt, wenn man ein YouTube-Video auf seiner Webseite hat oder irgendwelche anderen Streaming-Anbieter, die es für wichtig finden, die Leute zu tracken. Man sollte seine Like-Buttons rausnehmen, die man auf seiner Seite hat, oder zumindest 2-Klick-Lösungen anbieten und diese dann entsprechend deklarieren. Man sollte seine ADV-Verträge checken, also man muss auf jeden Fall mal mit seinem Hoster reden, ob man nicht so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit ihm hat und den sich im Zweifel ausdrucken und abheften. Das ist ganz wichtig. Man sollte überprüfen, wie lange die Webserver-Logs gespeichert werden. Die Daten, also die vorgeschriebenen technisch notwendigen Zeiträume sind nämlich deutlich kürzer als die technisch oft eingerichteten Zeiträume. Also gerade die Nginx-Logs, die Apache-Logs, die PHP-Logs von der Nextcloud und so, die sind oftmals Open-End oder halt speicherplatzabhängig. Also da sollte man aufpassen, 7 Tage ist wohl eine gute Daumenregel, wo man auf jeden Fall in keine Probleme kommt. Weiß nicht, ob 14 Tage wirklich optimal sind, aber da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen mit 7 Tagen. Man sollte seine Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren, also wer schreibt E-Mails, wer ist für E-Mails verantwortlich, wo sind die Daten gespeichert, was für Daten werden überhaupt gespeichert, werden die ausgedruckt, werden die weitergegeben, solche Sachen sollte man sich alles aufschreiben, da gibt es schöne Vorlagen, die man dann einfach einmal von oben nach unten ausfüllt und dann in diesen besagten dicken Hefter reinschmeißt, also das ist in den Shownotes dann zu finden, die Links, gibt es auch schöne offizielle Dokumente. WhatsApp, die Kommunikation per WhatsApp ist schwierig, gerade wenn man das mit seinen Kunden tut, also Vertriebler oder Betreuer oder Lehrer oder sowas, gehen da auf ganz, ganz glühenden Kohlen. Wo die Server von WhatsApp stehen, ist nicht ganz klar. Die Einwilligung der Eltern muss vorliegen, wenn sie unter 16 sind, also passt unbedingt da auf, dass ihr euch da die Zustimmung geben lasst. Oder halt gar nicht mehr WhatsApp benutzen, Telegram in Russland. Oder Signal
ist. Telegram ist ja, also das Fass sollten wir jetzt nicht aufmachen, aber die befinden sich ja gerade in einem Konflikt mit Russland und Russland hat zum Teil probiert, sie zu sperren. Also,
okay, also nicht unbedingt russlandfreundlich. Egal, mein Kopf kam dem noch aus der russischen Ecke, aber scheinbar hat sich das geändert.
Ja, es ist von Russen gegründet. Aber.
Okay. Ihr solltet ganz, ganz dringend eure Datenschutzerklärung überprüfen. Diese muss von jeder Seite einfach erreichbar sein. Eine Datenschutzerklärung, die einfach nur Teil des Impressums ist, reicht nicht mehr. Das heißt, wenn ihr einen Impressumslink auf jeder Seite habt, zum Beispiel im Footer, sollte da jetzt mindestens Impressum-Datenschutz stehen oder besser ein Impressumslink und ein separater Datenschutzlink stehen. Der muss auf jeder Seite erreichbar sein. Wenn ihr jetzt noch zusätzlich Newsletter anbietet oder Kontaktformulare oder Kommentarformulare habt, dort immer die Datenschutzerklärung mit einholen. Im Zweifel lieber einmal zu viel den Nutzer das anklicken lassen, damit dass er einverstanden ist, diese Daten verantwortlich zu jemanden geben, der sie verarbeiten soll. Ein sehr guter Generator, der kostenlos ist, kann ich dafür empfehlen. Das ist der datenschutz-generator.de. Das ist von einem Herrn Schwenke, der auch in dem Rechtsbelehrung-Podcast über 5 Stunden zu dem Thema geredet hat, mit Markus Richter zusammen. Sehr empfehlenswert, sehr wirr, aber wenn man einmal diesen Podcast gehört hat und danach den von Markus Richter, dann könnte man wahrscheinlich viel besser mithalten als andersrum.
Und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
Selbstverständlich. 2 Sachen noch, bevor wir dem runden Ende entgegengehen. Der Auskunftsverantwortlicher muss klar sein. Also es muss klar sein, an wen ich mich wenden muss, wenn meine Daten gelöscht werden sollen oder meine Einwilligung nicht mehr vorliegt oder sich irgendwas anderes geändert hat. Das muss eindeutig in der Datenschutzerklärung mit drinstehen, beziehungsweise über den Impressum-Datenschutz-Link geklärt sein. Dieser Datenschutzbeauftragte sollte natürlich gemeldet sein, also solche Sachen sind wichtig. Solltet ihr mal einen Verstoß bemerken oder euch über eine Stelle beschweren wollen, die dem Datenschutz nicht richtig entgegenkommt, zum Beispiel dem fremden Unternehmen, der mit euch in Konkurrenz steht, oder dem eigenen Unternehmen oder der eigenen Uni oder der eigenen Schule oder dem eigenen Lehrer, dann könnt ihr euch an den sächsischen Datenschutzbeauftragten wenden.
Genau. Den findet ihr unter 6dsb und zwar mit ae geschrieben.de.
Genau, dort sind auch nochmal Leitfäden, wie ihr eure Datenschutzerklärung machen könnt, wie ihr den Datenschutz implementieren könnt und was ihr so zu beachten habt.
Und einen kleinen Fallstrick, den wir jetzt fast ein bisschen vergessen haben, ist, dass wenn sich eure Nutzer an euch wenden und da Fragen stellen zu ihren Daten zum Beispiel, müsst ihr natürlich auch sicherstellen, dass das tatsächlich der Nutzer ist, dem ihr die Daten schickt, weil sonst ist das natürlich ein massiver Datenschutzverstoß.
Der muss natürlich erstmal seinen gesamten Personalausweis vorzeigen, der dann wieder abgetippt wird.
Er muss sich hinreichend legitimieren.
Hinreichend ist zum Beispiel durch ein Login in dem eigenen System, durch eine ausreichend qualifizierte E-Mail, die signiert oder verschlüsselt ist. Also da kann man schon technische Maßnahmen, die persönliche Anwesenheit nicht erfordern, durchaus gehen. Gut. Damit sind wir mit den 10 Maßnahmen durch, die ich aktiv gemacht habe in den letzten Tagen und auch noch weiter umsetzen werde. Meine Webseiten werde ich jetzt hier nicht benennen, nicht, dass da noch Leute zum Überprüfen kommen. Aber C3D2 ist eine schöne Webseite, kann man sagen. Wer da mal gucken möchte, wir suchen noch einen Datenschutzbeauftragten. Und der Vorstand darf es nicht sein.
Alles klar.
Gut. Das runde Ende. wir sind am Ende unserer Sendung. Wir haben über Datenschutz geredet, ein Thema, das deutlich umfangreicher ist als anderthalb Stunden gepaart mit ein paar Titeln Musik. Was sind die Sachen, die ihr den Leuten mitgeben wollt? Was sind Dinge, die ihr noch am Schluss in den letzten 7 Minuten für sinnvoll erachtet zu sagen? Wer möchte anfangen?
Genau, du hast uns ja nochmal vorhin gefragt, was uns jetzt nochmal wichtig ist und was wir mitgeben wollen. Also ich würde allen nochmal Artikel 17 Datenschutzgrundverordnung mitnehmen. Das ist das Recht auf Vergessen, das Recht der Löschung sozusagen. Macht davon auch aktiv Gebrauch. Lasst eure Daten nicht kontrolliert werden. Ja, ihr müsst euch darüber bewusst sein, dass sozusagen ihr werdet beobachtet. Ne? Eure Daten werden auch missbraucht und wenn ihr irgendwie Lust habt, auch noch eine interessante Serie zu sehen, guckt euch vielleicht mal Westworld an. Da kann man so sagen, Watching People Through Data, also das Beobachten der Menschen durch Daten und auch die Kontrolle von menschlichem Verhalten. Und das wollen wir alle nicht und deshalb sollten wir uns auch für Datenschutz einsetzen.
Sehr richtig. Wer das außerhalb einer Serie und im realen Leben nochmal durchschauen möchte, kann sich ja durchaus nochmal unsere Cambridge Analytica-Folge anhören, denn da wurde massiv diese Technik eingesetzt. Daten wurden benutzt, um gezielt Werbung auf Personen zugeschnitten anzuzeigen, die fernab von der Wahrheit waren, beziehungsweise der Wahrheit, an die wir alle glauben, aber der Wahrheit entsprachen, die die Leute da gesehen haben. Egal, tiefe Diskussion. Simon, was möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Na, ich denke, dass sich halt jeder Gedanken machen sollte, welche Daten er denn so erfasst als Betreiber von irgendwelchen Diensten und dass er sich dabei an den Grundsatz halten sollte, eben nur Daten zu speichern, die er denn sinnvollerweise für seinen Dienst braucht und keine Geschäftsmodelle darauf aufzubauen, irgendwelche Daten einzusammeln und die dann an irgendjemand zu verkaufen. Und selbstverständlich sollte er die auch wieder löschen, wenn die nicht mehr erforderlich sind.
Ja, wir haben jetzt eine europaweit gültige Verordnung. Zumindest in 3 Tagen ist sie für alle verpflichtend. Und ich denke, das ist im Großen und Ganzen eigentlich ein gutes Zeichen. Man kann sicherlich über viele Details streiten. Aber wir können jetzt davon ausgehen, dass wenn wir Anbieter aus anderen europäischen Ländern nutzen, ähnliche Standards wie in Deutschland gelten. Viele Best Practices, die der CCC über viele Jahre gepredigt hat, sind jetzt rechtsverbindlich. Und einige Details sind noch unklar, die müssen noch interpretiert werden. Die nächste Zeit wird da sehr spannend. Aber was wir jetzt haben, da wir in Europa einen einheitlichen Markt haben, einheitliche Vorschriften, können wir besser große Firmen aus dem Ausland dazu bringen, sich an unser Recht, an unsere Interessen zu halten.
Ein Punkt, der dann natürlich auch groß reinspielt, wenn es europaweit geklärt ist, wie man mit personenbezogenen Daten umgeht und welche Ausnahmen zum Beispiel staatlicherseits dafür existieren, sind natürlich nun auch europäisch weit geltende Polizeidatenbanken, Kfz-Datenbanken, Mautsysteme, alles so Sachen, wo man jetzt im ersten Moment nicht dran gedacht hat, sind jetzt möglich. Die wurden nämlich vorher einfach abgeschmettert, dadurch, dass es halt unterschiedlich starke Datenschutzbestimmungen gab. Ein weiterer Punkt ist, dass es bereits definiert ähnliche Datenschutzlevel gibt. Das heißt zum Beispiel, die Schweiz wird anerkannt als Datenschutz ebenbürtig der DSGVO. Teilweise wird sogar Israel ebenbürtig anerkannt. Also da wird sich auch noch zeigen, welcher Player da als ebenbürtig genommen wird, sodass auch dort weiter Daten ausgetauscht werden können. Ganz wichtig, Datenschutz ist ein Grundrecht. Euch gehören eure Daten, nicht Facebook. Ihr habt das Recht, darüber zu bestimmen, wann ihr Werbung von eurem Pizzalieferanten haben wollt. Euer Verhalten ist deutlich abhängiger davon, welche Daten die Menschen über euch haben. Das haben wir bei Cambridge Analytica gesehen. Wahlen können dadurch beeinflusst werden. Und auch künstliche Intelligenz spielt da ein großes Thema, was wir bei Westworld zum Beispiel sehen. Und vielleicht auch in der nächsten Sendung mal zusammen erörtern können. Fühlt euch frei, einfach mitzumachen, bei uns einfach sich zu melden. Wir schreiben auf der Liste des Chaos Computer Clubs Dresden einmal pro Monat rum. Simon möchte noch was sagen?
Na, ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass wenn ihr euch weiter über das Thema informieren wollt, gibt's die Texte unter dsgvo-gesetz.de. Und dann haben wir ja schon auf den Podcast mit Thomas Schwenke und Markus Richter verwiesen. Das ist der Podcast Rechtsbelehrung, zu finden unter rechtsbelehrung.com. Und die beiden Folgen zum heutigen Thema sind die Folge 54 und 55.
Und eine gute, knappe Zusammenfassung, welche Schritte ihr gehen müsst, findet ihr auch nochmal beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten.
Genau. Damit würde ich sagen, beschließen wir die Sendung und verweisen auf das alte Motto: private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Einen schönen Monat und bis zum nächsten Mal. Tschüss.